sind. Hat mit dieser Episode gar nichts zu tun. Aber wir hatten es gerade davon, wie komme ich von farbenblind auf den Aufhänger dieser Idee? Ja, doch, blind. Blind ist gut, glaube ich. Marcel, diese Episode ist so ein bisschen Kampfansage, möchte ich ankündigen. Nicht an dich, sondern an eine Denkart, wie sie, glaube ich, im Realm der Unternehmensberatung oftmals so ein bisschen da ist. Und als Aufhänger würde ich sagen, Cut the Middle ist so Titel-Episode vielleicht später, warum mittelfristige Planung eine Illusion ist. Also beziehungsweise sie findet ja statt, aber sollte sie vielleicht gar nicht so. Das hast du mir mal erörtert in unseren Vorgesprächen. Da dachte ich mir so, da steigen wir mal tiefer ein. Erklär mir. Klassisch 3 bis 5 Jahre Planung ist in nahezu jedem Unternehmen, vielen Unternehmen, absoluter Standard. Jeder sagt sofort, ja klar, muss man machen. Du sagst, vielleicht gar nicht so gut. Warum?
Ich stelle gerade fest, dass ich das schon mal in der Folge vorher hatte, diese zwei Ebenen, die ich jetzt aufmache. Einmal grundlegend Theorie erkennen und dann die praktische Anwendung.
Mhm, ja.
Also ich fange mal mit der Grundlage an. Die eine Gedanke ist, Planung ist eine Illusion. Mhm. Sie hat nur deutlich häufiger geklappt in Zeiten, wo die Märkte weit und breit und stabil und ruhig waren.
Mhm.
Also wo es Stabilität im Kontext gab.
Ja.
Politisch relativ stabil, gerade die Märkte waren breit, Model T von Ford, da war die Aussage, jeder kann die Farbe haben, die er haben will, hauptsache sie ist schwarz, ja, dann konnte man sich das noch erlauben, da konnte man planen, wie viele Autos man absetzt.
Mhm.
Jetzt wissen wir alle, ist auch eine alte Leier, die Märkte sind so dynamisch geworden, dass diese Sicherheit und das Tempo, Sicherheit nicht mehr da ist und das Tempo so unfassbar zunimmt.
Mhm.
So, und daraus könnte man sagen, dass Planung, ich meine, da haben kluge Philosophen wie Mike Tyson und Eisenhower drüber gesprochen, Planung eine Illusion ist, aber nichts davon abhält, zu planen.
Mhm.
Ja, das ist der Unterschied. Planung heißt, sich mit Szenarien auseinanderzusetzen. Und ich bin kein Startup-Spezialist, da bist du vermutlich fitter als ich. Deswegen meine Gedanke war, die meisten Leute kaufen niemals den Businessplan. Die wissen, dass der nicht aufgehen wird, sondern nutzen den, um zu erkennen, haben die vernünftig nachgedacht, die Leute.
Mhm.
Haben sie die richtigen Fragen gestellt, stehen die richtigen Positionen drin, wie schätzen sie den ein? Also ich glaube, wenige Leute hätten die Erwartung an ein Startup zu sagen, dieser Plan wird in den nächsten 5 Jahren aufgehen.
Man könnte es vielleicht Plausibilitätskompetenz nennen.
Genau, also kann ich nachdenken, habe ich das geprüft und mache ich die Wette auf diese Menschen, weil es ist eine Wehrfrage, ob das Ding aufgeht.
Mhm.
So, und wenn Planung quasi eine nicht Sinn, also nichts bringt, weil es nicht erfüllbar ist, wie eine Betriebsanleitung, aber Planung eine Notwendigkeit ist, dann macht es Sinn zu planen, ohne die Illusion zu haben, dass sich das ausgehen muss.
Mhm.
So, und jetzt gibt es ein Spannungsfeld in Entwicklung. Planung war früher und Strategie oft so ein 3 bis 5 Jahresrhythmus. Das war so ein, ich weiß nicht, Goldstandard, aber da hat man viel drüber nachgedacht. Und das ging auch in den 60er, 70er, 80er, 90ern ging das noch auf. Und ich habe 2016 schon mit einer Unternehmung gearbeitet, die natürlich Forecast gemacht haben und wo die Dynamik schon diese Pläne ständig zerstört hat.
Mhm.
Und dann konnten sie aber nicht raus aus dem Spiel, was ist nun mal das Game, was man spielt.
Mhm.
Dann saßen Controller, ich war dabei, vor Filialleitern, die eine Planung abgeben mussten, die übrigens, ich glaube, 3 Monate gedauert hat, der Planungsprozess. Pro Jahr hat er sich gezogen.
Ja. Respekt.
Schätzen, planen, Pläne schreiben, Budgets allokieren.
Ich wollte gerade sagen, aber da bist du ja dann schon sehr in Price Tags und
absolut,
so weiter
mit total drin. Also runtergebrochen schon. Und dann kam das Controlling an und ich war Sitzungen dabei, einmal im Monat, die alle zusammengetrommelt und denen gesagt, rot, was ist los, warum seid ihr nicht nach Plan, warum? Die haben den Plan als Realitätsreferenz genommen.
Sorgt auch für Beschäftigung.
Genau, und dafür verlierst du den Kontakt zum Markt und du referenzierst nicht nach außen, sondern du referenzierst nach innen.
Mhm.
Die Referenz für Verhalten wird ein aufgestellter Plan, der 1 Jahr, 6 Monate, 8 Monate, 10 Monate alt ist.
Mhm.
Und unabhängig davon, dass die den nie erreicht haben und Frust entstand und sie nachplanen mussten in dem Spiel, also ständig angepasst haben, was natürlich enorm Ressourcen gekostet hat, gab es immer ein Schuldthema. Ihr seid scheiße, weil ihr euren und unseren Plan nicht einhaltet.
Mhm.
What's wrong with you?
Ja, und das kann auf vielen Ebenen stattfinden. Ne?
Genau.
Also so diese Zuweisung von Schuld.
Ja. Also das war ganz, ausgeprägt. Und dann habe ich mir schon gedacht, warum macht ihr den Plan dann, wenn der nie grün ist? Es kann doch nicht nur an den Leuten liegen, dass alle zu dämlich sind. Vielleicht ist der Plan einfach scheiße. Oder das Leben ist so voller Überraschung, dass ein Plan nicht das richtige Werkzeug ist, um sich nach vorne zu hangeln.
A.k.a. diese Art des Plans.
Genau, so. Es gibt ja zig, also da bin ich auch nicht der Fitteste drin, möchte ich disclaimern. Es gibt sehr kluge Ideen von rollierenden Planungen, von Echtzeitplanungen. Da haben sich schon viele klügere Leute als ich Gedanken drüber gemacht, wie man das ersetzen kann.
Und sehr kontextspezifisch auch.
Genau, wie man das ohne Budgets arbeitet. Ne? Also da gibt es sehr, sehr kluge Frameworks. Ne? Meins ist nicht so ein detailliertes da drin. Ich denke eher auf einer anderen Ebene. Aber wenn ich da auf meiner Ebene bleibe, also auf so einer eher grundlegenden, daher kommt dieser Satz cut the middle. Also wenn ich das konsequent zu Ende denke, dann könnte ich sagen, ich habe nur eigentlich auf zwei Dinge halbwegs einen Einfluss. Und die Stoiker sind ja clevere Leute, ne, die sagen, sorge dich nicht über Dinge, die du keinen Einfluss hast. Akzeptiere die und schwimm mit auf der Welle, dann kannst du eh nicht ändern. Und konzentriere dich auf die Dinge, auf die du Einfluss hast. Also stärkenorientiert könnte man wieder sagen. Was habe ich denn unter halbwegs im Zugriff und kann ich kontrollieren und steuern?
Naja, respektive auch der Gedanke, wo ich eine Störung drin haben will, ist nur eine Störung, wo ich auch weiß, ich kann darauf reagieren.
Ja.
Aber ansonsten baue ich mir ja Monster in mein Haus hinein und weiß, gut, die kommen vielleicht um die Ecke, aber ich habe sowieso keine Handhabe darüber. Ja. Also macht es nicht unbedingt besser. Ja. So.
Also ich würde einen kleinen Disclaimer noch machen für ein Thema, was wir irgendwann mal aufnehmen können, ist, wie teuer ist Kontrolle? Ja, also wenn man das rechnet, was die ganze Kontrolle in einer Organisation kostet, gibt es nie ein ROI zu, ja, der fällt meistens ziemlich bescheiden aus, dann ist das auch nochmal ein Subthema, das wir irgendwann mal uns nehmen können. Aber und ich mache mal ein bisschen schwarz-weiß die Pole auf. Ich glaube, dass es hilft, auch wenn man einen schlingernden Kurs fährt, dass man weiß, in welche Himmelsrichtung will man fahren.
Ja.
Ich mache das jetzt ganz grob. Will ich nach Amerika oder will ich nach Asien oder ne, so. Das nenne ich jetzt mal Vision. Und in meiner Definition ist eine Vision ein gewünschter Zielzustand, der nicht erreichbar ist.
Gut, okay. Ja. Und? Ich hab eine Fantasie, aber den müssen wir ganz kurz parken.
Ja. Ich finde, weil Vision noch, gehört aber noch dazu.
Ja, gut.
Ja, also ist nicht erreichbar und hat gerade deswegen die magnetische Anziehungskraft. Frieden ist ein Beispiel. Ja.
Ja.
Treibt viele Leute an. Ist, laut meiner Wette, dass wir Weltfrieden haben werden, halte ich für fast unmöglich. Das heißt aber nicht, dass ich alles dafür tun möchte, dass es geschieht.
Ja.
So komisch das klingt.
Ja, aber wie gesagt, da kommen wir
gleich noch. Kommen wir gleich noch zu. Aber was ich noch meine ist, eine Vision ist immer eine interne Setzung. Oder das ist meistens nicht marktorientiert. Es ist nicht opportunistisch gedacht, sondern ein Visionär oder eine Visionärin, die braucht schon dafür, hat eine Idee in die Zukunft. Egal wie die ist, neues Produkt, eine andere Art von Zusammenarbeit, groß, klein, völlig wurscht, hat die eine Vision und sagt, das muss in die Welt. Hat ja fast was Künstlerisches. Das muss in die Welt, das muss aus mir raus und ich baue ein Unternehmen, was in die Richtung geht. Und deswegen kann man Visionsprozesse nicht, sag ich mal, prozessieren, in Frameworks gießen, sondern die Frage für eine gute Vision ist nicht, machen wir eine gute Vision, sondern wer hat eine Vision? Und man braucht für wirtschaftlichen Erfolg nicht zwingend eine Vision.
Oh, auch das greife ich gleich mit auf. So,
ne, also gehen wir rein. Und wenn ich jetzt die andere Ecke aufmache, was ich halbwegs im Griff habe, und das ist eine Zahl, die, glaube ich, nicht 100% stimmt, aber ich mache sie mal als Rahmen. Ich kann in der heutigen wilden Zeit vermutlich einen Zeitraum zwischen 6 und 12 Monaten halbwegs planen, in Kontrolle kriegen, messen, üben, etwas erreichen, was ich mir auch vorgenommen habe. So, es kann dann mal 18 sein oder kürzer oder länger. Das sind die Sprints, ne, die man einbaut, wo man iterativ arbeitet in viel kürzeren Zeiträumen. Also ist meine These, wenn die Mitte nicht mehr planbar ist und immer weniger planbarer wird, dann lass uns doch mal einmal wenigstens theoretisch konsequent denken, die streichen wir einfach. Wir machen gar keine Strategie auf 3 bis 5 Jahre mehr und Planung, sondern wir gucken einmal weit nach vorne, dass wir immer eine Ausrichtung haben, wo wir grundsätzlich hinwollen und wir gucken, konzentrieren uns auf die nächsten 6 bis 12 Monate.
Mhm. Okay, und jetzt muss ich mich hier einsteigen lassen. Sonst platze ich hier.
Ja.
eine Frage hast du, glaube ich, schon, meine ich, beantwortet. Es ist ja sehr provokativ, kann ich mir vorstellen, für viele Settings. Also ich stelle mir gerade so einen Mittelstandskongress vor. Marcel kommt auf die Bühne und sagt, Leute, cut the middle, ich erzähle euch jetzt mal, was ich damit meine. Also das erzeugt Spannung, so ein bisschen wahrscheinlich. Und ich verstehe jetzt aber, das ist für dich kein theoretisches Denkkonstrukt rein, um Wirbel zu machen, sondern du würdest dann du würdest auch wirklich dann sagen, Leute, ich meine das ernst, das ist nicht nur irgendwie hier Rauchbombe, sondern mach das mal.
Und wieder in der Übung nicht zu sagen, ich weiß, dass das die Lösung ist, sondern das ist ein Experimentier- und Denkangebot. Und wenn ein Unternehmer sagen würde, das kann ich denken, das macht für mich Sinn, dann sagt das jemand so, das ist was für ein Bullshit. Aber wenn derjenige sagt, das kann ich mir vorstellen, dann wäre meine Einladung, probier's mal für 12 bis 24 Monate.
Ja, insbesondere an dem Beispiel, das du auch erwähnt hast, ne? Also wo man sich quasi tot iteriert in den Plananpassungen und dann eigentlich nur noch Bad News schießt, weil es einfach voll nicht funktioniert. Also wäre ich jener Unternehmer und du würdest mir sagen, skip the game so ein bisschen.
Reite das tote Pferd nicht weiter.
Ja, genau. So, also dann würde ich schnell mal in Resonanz kommen, glaube ich, mit dem Beispiel. Folgefrage, das ist jetzt ein bisschen kleinteilig, aber ich habe das Gefühl, da kurz drauf zu bleiben und irgendwie mit dem Besen durchzugehen, macht Sinn. Hieße das denn, dass ich sage, gut, wenn ich 3 bis 5 Jahre sowieso irgendwie erstmal über den Haufen werfe, dass ich strategielos unterwegs bin, weil das wäre ja zumindest die Möglichkeit dann zu denken, okay, ich habe zwar noch Mission und Vision, aber Strategie kickt weg, weil das ist ja irgendwie auch diese zeitliche Verbindung. Oder sagst du, ein bisschen zu einfach, schwarz-weiß, Schublade. Was passiert mit der Strategie? Gibt's die? Wie muss ich die ändern? Yeah. Wie muss ich sie neu verstehen lernen? What is it?
Es gibt, glaube ich, ein paar Begriffe, da herrscht Einigkeit, wie wir sie definieren. Mhm. Also wenn wir über kompliziert und komplex sprechen, kannst du in den Duden gucken und da steht drin, dass komplexe Dinge eher lebendig überraschend sind und komplizierte Dinge eher kausal sind.
Nathalie Knapp, die Philosophin, die ich sehr schätze, sagte das so schön, die sagte, komplex ist kompliziert in dynamisch.
Ja.
Da haben sie gesagt, okay, danke, okay, ne? Kopf also, fertig.
Sehr spannender Blick. Da, also, ja, also da haben wir eine Einigkeit bei Strategie 0. Mhm. Und deswegen ist Strategie so wie agil oder Wertschätzung, man kann die Flutschbegriffe oder Containerbegriffe nennen. Ich mache einen Praxistest, der für mich im Kern relevanter ist, als zu überstreiten, ob die tollen Gelehrten den Begriff Strategie gleich definieren. Mhm. Ich mache manchmal eine Übung in Geschäftsführungskreisen und lasse die in Einzelarbeit, Stillarbeit, ihre persönliche Definition von Strategie aufschreiben. Mhm. Was ist eine Strategie? Und noch viel relevanter, was ist eine Strategie nicht? Und dann schreiben die das auf und legen das auf den Tisch.
Ja.
Asynchroner kann es oft nicht sein.
Lustiges Beispiel. Ich stelle mir die Frage, und by the way, in einem Satz, also dein Setting und in einem Satz, schreibt nochmal bitte die Strategie eurer Aufgabenfelder oder eurer Arbeitsbereiche ausgegeben vom Unternehmen hinzu. Haben ja viele, ne? Also sind ja diese.
Also die meisten kennen keine Strategie, also die kennen ihre Strategie nicht, weil sie, das ist die Hypothese, nicht handlungsleitend ist. Also sie hilft nicht bei täglichen Entscheidungen. Ja, die ist zu abstrakt, die ist zu generisch, damit sie Konsens erzeugt. Mhm. Ja, also wir werden Weltmarktführer, wir werden best in class. Ja, what the fuck, was soll ich damit anfangen? Es hilft mir nicht, eine Entscheidung zu treffen, ob ich jetzt dem Kunden absage oder nicht.
Das ist nicht operationalisierbar. Weiß ich nicht. Ne?
So. Mhm. So, also, und dann nutzen die Leute die Strategie nicht und dann wundert man sich, warum sie keiner kennt und sie eine Karteileiche wird. Mhm. Also ich glaube, dass die Strategie, ich bleib dabei, in den Köpfen vieler Unternehmer und Top-Manager asynchron ist, also deswegen Flutschbegriff. Ich glaube, die Flutsch-Definition wäre, wir kommen irgendwie von A nach B.
Ja.
Von Ist zum Soll.
Mhm.
So. Und in die Denker, die ich jetzt schon in den letzten Podcast ein bisschen reingebracht habe, ist ja auch wieder wirklich 100% geklaut von Dr. Gerd Wohland. Das ist seine Definition. Insofern ist die bombig. Mhm. Der unterscheidet in dem Weg von Soll, also von Ist, wie sind wir, zu Soll. Also das wäre das Ziel. Und ich mache jetzt keine Unterscheidung zwischen Vision, Mission und Co. Das ist auch wieder eine dogmatische Diskussion.
Ja.
Sondern wo wollen wir hin? Jetzt sagen wir, wir wollen 30% mehr EBITDA machen, wir wollen im chinesischen Markt 30% Marktanteil haben. Das ist ein klares Ziel. Mhm. Da wollen wir hin. Wie kommen wir dahin? Und in der Wohlandschen Definition teilt sich das auf in zwei Wege. Einen blauen, wen wundert's, und einen roten.
Haben wir mittlerweile jetzt schon ein, zweimal gehört?
Ja, haben
wir
schon ein, zweimal gehört. Und der blaue Teil entspricht das, was planbar ist und kausal ist. Mhm. Und es gibt Dinge, von denen man weiß, was man tun muss, um von A nach B zu kommen.
Richtig.
Wir müssen eine CRM-Datenbank anlegen. Sonst können wir die 609 Kunden, die wir haben, nicht verarbeiten. Mhm. Beispiel. Klar ist da noch ein komplexer Anteil drin. Welche nehmen wir denn? Und wer hat eine Idee? Aber eigentlich gibt's Wissen, wie man von eine tolle CRM aufbaut, ja, ein neues SAP-System einführt. Und dann holt
anhand
man sich
von definierten Kriterien dann wiederum so sehr leicht entscheidbar. Genau.
Also kann ich sagen, es gibt eine planartige Strecke von ist zum soll, klassisch A, B, C, D, E, F, G, Meilensteine und Co. Und die ist auch, ich sag mal, sinnhaft, weil es Teile von dem Weg gibt, die blau sind. Und jetzt ist die Frage, in dem roten Anteil, wo es kein Wissen gibt, was braucht es da? Und man erlebt das manchmal in Unternehmen, die das offen lassen, dass sich Spin-offs bilden oder Produkte entwickelt werden, die so weit weg vom Kerngeschäft sind, weil die Innovation sagt, wir haben es jetzt Kühlschränke gemacht, lass uns doch mal Fahrräder bauen. Und dann merkt man, manchmal gelingt das sogar, aber manchmal scheitert das auch. Und die Übung ist, wenn man Innovation, also voranirren, ist vermutlich der komplexe Weg von ist zu soll eher so einer.
Ja.
Ein Voranirren. Und damit der nicht ausufert und trotzdem Raum für Innovation bleibt, für was Neues, ist dort die vereinfachte Denke, wir grenzen Dinge aus. Wir definieren in der Strategie vorrangig das, was wir nicht tun. Weil wir wissen ja nicht, in der Strategie, was wir tun müssen. Wissen wir im Plan.
So ein bisschen die Leitplanke, aber nicht um auszuscheren, sondern um von außen Dinge wegzuhalten.
Und das kann sehr, sehr handlungsleitend sein. Ne? Man sagt zum Beispiel, wir konzentrieren uns die nächsten 3 Jahre, das ist eine Wette, ist ja rot, darauf, nur im Dachmarkt zu verkaufen. Wir werden nur im Dachmarkt wachsen. Das schließt brutal viel aus, nämlich den ganzen Rest der Welt. Und wenn ein Vertriebler eine Anfrage aus Frankreich kriegt, 100 Millionen Euro, dann kann der die Strategie rausnehmen und idealerweise tut er das aus und sagt, sorry, können wir nicht machen, ist nicht Teil unserer Strategie, ist sehr handlungsleitend. Wenn ein Chinese kommt, mache ich nicht. Du kannst dir vorstellen, wie hart das ist für einen Vertriebler, nein zu sagen, wenn er was verkaufen kann. Aber eine gute Strategie hätte in der Idealform diese Kraft, dass sie bei operativen Entscheidungen helfen kann. Also deswegen glaube ich nicht, dass Strategie in meiner Welt nur dieser Schritt ist Plan. So wird oft wie ein Plan gedacht. Und ich würde das um den Faktor Rot und Ausgrenzung ergänzen. Also Roland tut das und ich halte das für sehr klug.
Naja, das Beispiel unterstreicht das ja auch sehr klar und deutlich. Perspektivenwechsel, gleiches Thema. Ich habe dir jetzt zugehört, wir haben drüber gesprochen, keine Ahnung, warum auch immer ich jetzt überzeugt bin als Unternehmer. Florian geht zurück, mein Unternehmen sagt, Leute, setzt euch mal kurz, haltet euch mal kurz fest oder auch nicht, mir egal. Kennt ihr den Begriff Cut the Middle? Genau, das machen wir jetzt. So, also und die Erklärung dazu, was passiert denn da? Also ich stelle es mir jetzt nicht so easy vor, als Unternehmen da rein zu marschieren. Ich meine, top-down schön und gut, aber gibt's da so eine Art Rüstung dafür, wenn ich das wirklich vorhabe? Wie hast du das erlebt? Wann sollte ich mir das zutrauen oder vielleicht auch Voraussetzungen abchecken, dass das möglich wird?
Ist ein Spannungsfeld zwischen ich bin die interne Referenz als Unternehmer und ab und zu mache ich eine Wette und sage rechts rum. Schnauze, Kurs rechts. Keine Diskussion. Das hört man heute in der heutigen Welt nicht so gerne, aber manchmal tun das Unternehmer und gehen diese Wette, weil sie auch die ganze Verantwortung tragen. Ich habe ein schönes Beispiel, Götz Werner von DM. Ich habe für DM, war mein erstes Beratungsmandat. Also ich habe Glück gehabt, bei einer der geilsten Firmen der Welt mein erstes Beratungsmandat zu haben. Also bin auch so unfassbar dankbar, ne, weil ich den auch noch kennengelernt habe und mich viel mit der DM-Kultur beschäftigt habe, die außergewöhnlich gut ist. Ich glaube, es ist einer der größten Hidden Champions, die ich kenne. Mhm. Mit 45 Jahren wachsen die mit 10% plus. Also das ist eine abstruse Erfolgsstory. Mhm. Weil sie Menschenbild mit sehr gutem Kaufmannstum verbinden. Mhm. Und der hat damals gesagt, ich will nicht, dass die Leute nur wegen den Sonderangeboten zu DM kommen. Mhm. Also werden wir keine, das war die Idee, wie alle anderen, damals noch, wie hieß der, Schlecker, mhm, ja, und Rossmann, als sie noch kleiner waren. Wir machen diese Aktionsflyer, die du alle in den Briefkästen, die alle kotzen, wo drin steht, ja, die Butter jetzt für 1 Euro statt für 2 Euro. Mhm. Das war das Hauptelement im LEH und auch im Drogeriesektor, um die Leute in den Laden zu kriegen.
Ja.
Und dann sagte Götz Werner in seiner Logik, ja, bestechend, dann kommen die ja nur wegen dem Sonderangebot. Mhm. Und dann gehen die auch wieder. Die kaufen dann 13 Pakete Butter, mhm, aber nichts anderes und fahren zum nächsten Laden und kaufen da 13 Pakete Margarine, mhm, weil sie da gerade am billigsten ist. Mhm. Das heißt, die hoppen immer dahin, wo der Preis ist.
Ja.
Und ich möchte, dass die Leute bei DM alles einkaufen. Insofern ist meine Maßgabe, dass der Gesamtwarenkorb, mhm, des durchschnittlichen Einkaufs der günstigste im Wettbewerb ist. Mhm. Der Gesamtwarenkorb.
Okay.
Und die Geschichte lautet, da gab es in der Geschäftsführung, kannst du dir vorstellen, gegen diese goldene Regel, so macht man Werbung, so ist das im LEH und im Rossmann, gab es brutalen Widerstand. Das wollten die, das System wollte das nicht, vielleicht wollen das auch ein paar Menschen nicht. Und irgendwann hat Götz Werner qua Unternehmertum gesagt, mag sein, dass ihr das alle doof findet, ich bestimme das jetzt. Mhm. Diese Wette gehen wir jetzt ein. Mhm. Und der war Anthroposoph, Beteiligung, evidenzbasiert, alle mitnehmen und Co. Mhm. Und trotz allem, so widersprüchlich ist die Welt, hat, mhm, er da gesagt, ich glaube, dass das sein muss, ich gehe die Wette ein. Mhm. Also hat man, glaube ich, die eine Strang, ich habe was erkannt und ich setze das um. Marco Weinig sagte das auch mal in einem vorherigen Video. Mhm. Ich hätte die ganze Marketingabteilung zugemacht. Ja? Also ich kann das denken und sagen, ich weiß jetzt was und jetzt muss ich das auch umsetzen. Mhm. Und natürlich ist die Schattenseite, wenn ich das zu oft mache, verliere ich Leute.
Ja.
Ja, dann werde ich zum Autokraten, ja, und mache das nur so, wie ich will und dann handle ich mir andere Probleme damit, ja, ein.
Und dann habe ich Schafe statt denkende,
genau,
Menschen irgendwann.
Und, hm, wenn ich wenn ich eine Mischung probieren würde zu skizzieren, dann würde ich sagen, das Erste, was ich mit meinem Führungskreis machen würde, ich würde in eine Sprachschule gehen. Mhm. Systemtheorie, mhm, Definition, okay, was ist Strategie? Ich mache uns erstmal besprechungsfähig, mhm, indem wir auch zentrale Begriffe für die Organisation definieren. Wir machen, mhm, also eine Art Glossar,
gültig
was
für,
wir bei, mhm, Firma X unter Strategie verstehen. Mhm. Und dann mache ich ein Angebot und sage Plan und Strategie. Dann kann es sein, dass sie sagen, ja, klingt cool, Marcel, aber für uns machen wir das in lila.
Ja, ja.
Und mir, mhm, ist es scheißegal, quasi welche, Hauptsache eine, mhm, damit, mhm, die synchroner werden, damit sich die Missverständnisse reduzieren. Dass wenn man sagt in der Firma X, wir verstehen unter Strategie das.
Ja.
Und wenn das synchron ist und wenn man dann noch das Denkwerkzeug Systemtheorie und Psychologie und ein paar andere auf dem Schirm hat, dann ist man besprechungsfähiger, ja, und kann sich besser über Probleme unterhalten.
Insbesondere, wenn es eine Wette ist, ja, wie wir gelernt haben, wo sowieso viel Unsicherheit drin steckt, ja, ne? Ist sicherlich kein Fehler, das ist wahr. Soweit, so richtig, die Besprechungsfähigkeit, Sprachfähigkeit mit reinzunehmen. In der Zeit hat sich gerade so ein bisschen etwas nach vorne gekämpft, also so, will ich wissen, wenn ich schon sage, cut the middle, also wenn ich so am Rumdoktern bin und sage, was brauche ich denn noch alles nicht, kann es ja durchaus sein und das schwelte in mir immer schon auch in der Zeit, als diese ganze Purpose-Welle über uns herüberrollte, plötzlich war alles Purpose und alle haben sich aber so gedacht, ich weiß nicht. Muss ich mich jetzt kacke fühlen, weil ich mich nicht so purposeful, mhm, fühle, und die Leute. Aber da muss ich ja auch gleichzeitig fragen dürfen, brauche ich eine Vision als Unternehmerin oder wenn ich sie nicht habe, bin ich zum Tode verurteilt, Scheitern verurteilt, was auch immer?
Vielleicht ein Blick auf unsere Gilde der Berater und Coaches. Mhm. Ich würde die ähnlich bezeichnen wie die Modebranche. Die Wahrheiten, wie man gut führt oder gut organisiert, die werden nicht jedes Jahr neu erfunden. Viele Leute, die sehr klug waren, haben grundlegende Dinge gedacht und es gibt ab und zu mal einen neuen Sprung, weil sich auch die Umwelt ändert. Mhm. Aber genau wie Marketing also in der Modebranche, man jedes Jahr irgendeinen neuen Scheiß sich erfinden muss, damit man wieder die Leute zum Kauf anregt, macht das Gleiche die Beraterbranche. Also das System Beratung erzeugt seinen eigenen Bedarf.
Ja.
Es orientiert sich nicht an dem Bedarf der Unternehmen, sondern es erzeugt permanent Denkangebote, oft aus, mit Angst, wie die Versicherungen. Also wenn sie das nicht tun, werden sie untergehen. Ja? Ja. Die 7 Todessünden, ja, wenn sie jetzt das und das tun, wenn sie keinen Purpose haben, werden sie das. Und die sind alle zum 80%, deswegen ist es eine Gefahr, sind die selbstreferenziell. Also sie gucken auf sich selber, um zu verkaufen. Das ist geschickter Vertrieb.
Mhm.
Und Unternehmer, die natürlich Sorgen haben und sich fragen, wie komme ich denn weiter und wie kann ich erfolgreich sein, geht nicht anders. Insta, wer ist kein Insta-Käufer, ne? wenn die Headlines gut geschrieben sind und sagt, ah, geil, das habe ich noch nie gewusst, also in 5 Schritten muss ich kaufen.
Mhm.
Also es ist sehr relevant, gut zu unterscheiden, auf welche Frameworks verlasse ich mich, welche haben wirklich Substanz und Tiefe und sind quasi allgemeingültiger und was ist eine Mode.
Mhm.
Und das ist nicht klar zu definieren. Also das ist der eine Punkt.
Mhm.
Der Purpose, könnte man unterstellen, kam auch rein, weil das System Beratung, kann niemand war böse, ein neues Schwein durchs Dorf getrieben hat.
Mhm.
So. Verbunden auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Ne? Also die Religionen gehen kaputt, immer mehr Leute müssen, eine Kirche gibt es nicht mehr als moralischen Kompass, also müssen Unternehmen herhalten. Das hat auch gesellschaftliche Implikationen, aber das fällt damit rein. Und meine Aussage ist, natürlich hilft eine Vision und ein Purpose. Aber nochmal, genau wie man, glaube ich, eine Strategie nicht verallgemeinern kann und sagen, wir müssen nur einen geilen Strategieprozess machen, dann haben wir eine gute Strategie.
Mhm.
Es ist Strategie und Vision eine rote Thematik, also eine Wehrfrage. Also eine Vision braucht ein Visionär. Und wenn es den nun mal nicht gibt, dann kann man sagen, oh Gott, wir haben den nicht, also müssen wir trotzdem eine Vision haben, dann wird sie aber nicht die Strahlkraft haben. Weil für eine Vision musst du brennen. Und das Paradebeispiel für brennen, wir sagen ihn immer wieder, Steve Jobs, ne, der war halt ein Bekloppter, hat viel Scheiße gebaut, war toxisch und hat schlimme Dinge gemacht. Aber der hat unbeirrbar gegen alle Widerstände, und das machst du nur, wenn du das hier drin hast.
Ja, ja, ja.
Nicht, wenn du einen Businessplan hast oder einen Exitplan. Ne?
Du sagtest ja auch, ich habe, ne, dieses, ich habe da was drin und es muss da raus.
Ja,
so,
es, ne, muss raus.
Und dann bist du so im Bereich...
Bisschen getrieben.
Vision getrieben.
Genau.
Ne?
Also und dann sagt Götz Werner einen spannenden Satz, der war auch getrieben, glaube ich.
Mhm.
Der sagt, die wichtigste Aufgabe des Unternehmers ist es zu begeistern.
Mhm.
Ja, das war sein Spruch. Also ich muss meine Idee, die es noch nicht gibt, wo alle dran zweifeln, so mit Begeisterung in die Welt kriegen, dass ich quasi missionarisch immer mehr Leute dafür begeistern, den Scheiß mitzumachen.
Ja, ja, ja.
Und dann gibt es hoffentlich über einen Tipping Point, Malcolm Gladwell, tolles Buch, ja, dann kippt es und irgendwann habe ich Erfolg.
Ja.
Da gilt nicht Pareto, hatten wir ja schon mal gesagt, da gilt vermutlich 99,8% der Unternehmer, die eine Vision hatten und probiert haben, sind gescheitert.
Mhm.
Ja, nur ganz wenige haben Fortunen, die Sterne stehen richtig, eine Mischung aus Markt, war zur richtigen Zeit mit der richtigen
und richtigen. Genau, genau, nicht verkehrt.
So. Das hat aber nichts damit zu tun, gut Geld zu verdienen.
Das wäre die Folgefrage gewesen.
So. Und das Beispiel ist einer meiner Mandanten, der seinen Leuten, deswegen habe ich das ganz präsent drin, hab ich selber noch nie so gedacht, der sagte, der ist in einem Verbund drin mit mehreren anderen Firmen und sagte, wir müssen nur besser sein als der Durchschnitt.
Mhm. Das ist doch keine Vision.
Wenn wir null, wenn wir drunter sind, kriegen wir auf den Arsch und dann haben wir die Gefahr, durchzurutschen und geschlossen zu werden. Das ist doof. Wenn wir über dem Meridian, über dem Durchschnitt sind, dann geht es uns gut. Dann werden wir nicht zugemacht, dann akzeptiert man uns, dann lässt man uns in Ruhe.
Mhm.
Wenn wir ständig auf Top-Leistung gehen würden, immer die Nummer 1 zu sein, und er zeigte dann auf einen Kollegen in dem Verbund, der eine Firma hat, die Nummer 1 ist, wenn ich mir den angucke, der ist jede Sekunde vorm Herzinfarkt.
Ja.
Ja. Und da habe ich keinen Bock drauf. Also der hat Work-Life-Balance quasi mit reingebracht und hat gesagt, da verbrennst du auch, weil du dann immer weiter Nummer 1 bleiben musst. Das musst du schon sehr, sehr wollen. Und er sagt, ich bin völlig happy mit uns, wenn wir über dem Durchschnitt sind.
Mhm.
Und den als, also das ist ein sehr, sehr guter Unternehmer, der viele Leute in sehr, sehr gutes Lohn und Brot bringt, also unternehmerisch wirklich was reißt.
Mhm.
Mit, ich bin besser als der Durchschnitt.
Mhm. Oh, das ist aber sehr erlösend, finde ich. Ne? Also ich glaube, du hattest eingangs gesagt, mit wem möchtest du zusammenarbeiten, mit guten Unternehmern und UnternehmerInnen. Ich glaube, die sind da auch stabil. Mhm. Ne? Die lassen sich da, glaube ich, ohne dies nicht so treiben, weil die schon durch alle Wasser und Täler und Berge gewandert sind wahrscheinlich und da auch schon ein eigenes Profil haben. Aber nichtsdestotrotz ereilt einen das möglicherweise immer mal wieder. Und auch sehr große Unternehmen, also wir hatten uns auch mal drüber unterhalten, ich durfte auch mal begleiten, eine Fahrradbrand, wir hatten schon mal über Fahrräder, die im...
Waren ja beide auch Fahrrad.
Ja, und die im Renngeschäft sehr weit vorne sind. Und da war es sehr interessant zu beobachten, dass die dann selber sagten, wir haben so ein bisschen Problem mit dem Innovieren. Also auch sei es nur die Exploration, nicht die Umsetzung. Weil wir uns selber eine Beschränkung geben, immer dieses Treppchen vor uns sehen und der einzige Platz auf dem Treppchen ist der da ganz oben. Ja. Na, alles andere kommt nicht in Frage und da kommst du natürlich auch in diesen Sicherheitsmodus rein. Also alles, was auch nur ansatzweise dich davon abweichen lassen könnte, diesen Platz zu verlassen, weil, wie du sagst, es ist eine Wette, machst du dir natürlich auch unglaubliche Scheuklappen um. Ne?
Ja. Und heikel. Und es gibt Wirtschaftszweige mittlerweile, in denen du nur so arbeiten kannst.
Ja.
Sport.
Ja.
Ist ein riesen Wirtschaftszweig, wird immer größer.
Ja.
Und im Sport, Ende der Diskussion.
Mhm.
Wenn ich nicht Erster bin,
das ist das Narrativ,
habe ich lost.
Ja. Ja. Ja.
So. Mhm. FC Bayern München ist eine Paradeorganisation, die sehr, sehr leistungsorientiert ist. Da können wir jetzt lange drüber sprechen, weil einer meiner Beraterfreunde, der Fabian, arbeitet mit dem FC Bayern München und ich habe ein bisschen Einblick darüber bekommen. Das ist schon sehr spannend, was da für Kulturmuster und für Spielregeln gelten.
Muss man auch aushalten. Ja. Und es gibt noch ein wundervolles Beispiel, von dem du mir an anderer Stelle berichtet hast. Das habe ich mir für dieses Thema mit reingenommen, von wegen Cut the Middle. Disney.
Ja.
Disney, Bob Iger, der seiner kleinen Unternehmung, sage ich mal, voll einen drüber gezogen hat, unabgesprochen, quasi mit Management, nichts vorbereitet, sondern einfach wie so ein riesengroßer Eimer Eiswasser ins Gesicht. Reverse Engineering könnte man das nennen.
Ja, da hatten wir eine Vorgespräch gesagt, dass wir das, ich würde das gerne trennen oder aufteilen. Erstmal die Geschichte, die kennt ja nicht jeder. Bob Iger war Disney-Chef, war er wieder nicht, ist jetzt wieder Disney-Chef. Ist vermutlich jetzt gerade schwer im Verruf, ne, weil Disney nicht gerade ganz so gut dasteht. Aber lassen wir mal die Moral weg.
Ja.
Damals hat Bob Iger etwas getan, also beobachtbar. Und das ist die Geschichte, ich weiß auch nicht, ob sie 100% so stimmt, aber sie müsste vermutlich dokumentiert
werden. Wir tun so, als ob.
Der ist vor die Presse gegangen und hat gesagt, in 18 Monaten ist unsere Streaming-Plattform online. So, das war die Aussage. Und das hat er mit seinem Management nicht vorher abgestimmt. Also so ist die Geschichte in seiner Biografie.
Muss man kurz mal sacken lassen, ne?
Ja, dann hat das gesagt. Und natürlich hat die Organisation Rebellion gesagt. Bist du irre? Schaffen wir nicht? Geht nicht. Und da greifen zwei Dinge. Zum einen, er hat das genannt selber Management by Announcement. Also Management durch Ankündigung. Und hat gesagt, wenn ich meine Manager gefragt hätte, wie lange wir denn für etwas brauchen, dann hätten die gesagt, 5 Jahre. So, und das bezeichnet einmal die Trägheit des Systems, die er erkannt hat. Also er hatte fast einen systemtheoretischen Blick und hat gesagt, wie hebel ich das denn aus? Und es gibt zwei Gesetzmäßigkeiten, die man dort drunter erkennen kann. Die eine ist das Parkinson'sche Gesetz. Eine Aufgabe dauert immer nur so lange, wie man ihr Zeit dafür gibt. Das ist nicht, geht nicht in die Kürze. Ich kann jetzt nicht sagen, du hast nur eine Minute Zeit, um ein Auto zu entwickeln. Das ist jetzt natürlich Quatsch. Aber wenn ich sage, ich will für die Entwicklung des Konzepts, nehme ich mir 5 Wochen Zeit, dann brauche ich auch 5 Wochen. Wenn ich mir nur eine gebe, brauche ich nur eine. Das sagt nicht was zwingend über die Qualität aus.
Ja.
Das ist nur über die Dauer, das passt sich an. Das nennt man das Parkinson'sche Gesetz. Und der andere Aspekt ist, wenn ich etwas entwickeln will und etwas Neues in die Welt bringen will, dann wehrt sich das System dagegen, gegen alles, was neu ist und das etablierte Spiel sozusagen triggert. Und das hat er quasi in einer Form ausgehöhlt, indem er öffentlich sich committed hat. Aus der Persönlichkeitsentwicklung ist das total bekannt und etabliert. Ich gebe mein Fitnessziel, schreibe ich in meine Community. Damit mache ich mich accountable. So, das ist eine etablierte Strategie. Der hat das nur auf Firmenebene gemacht, was damals sehr für Aufruhr gesorgt hat.
Und trotzdem, also das ist die Story und dieses Reverse Engineering, sage ich mal, steckt ja da noch mit drin. Finde ich hochspannend. Also wir haben ja beide auch in der Intro irgendwo stehen, wir finden beide die Idee von Zukunft gestalten ganz, ganz spannend. Und das ist ja auch so ein Tool, sage ich mal. Also wir gucken, sagen wir, das Jahr 2046 und wir gucken jetzt 20 Jahre zurück, wo wir dann in der de facto heute Zeit wären. Kann man auch mit Primortem übrigens herrlich machen. Ne? Wir simulieren ein Scheitern und können deutlich progressiver mit dem Scheitern umgehen, weil es ja eigentlich nicht stattgefunden hat, statt eben nur in Schuld zu denken oder so. Warum ist das für dich auch ein Thema? Könntest du ja sagen, ja, schön, dass es das gibt, aber das hat mit meiner Arbeit eigentlich gar nichts zu tun.
Ich würde nochmal, ich bleibe dabei, das zu trennen von dem Disney-Beispiel.
Ja, okay.
Weil da wusste er, was zu tun ist.
Mhm.
Das war jetzt keine Vision oder kein Moonshot, sondern er sagte, wir müssen das tun.
Ja.
Und er wollte es einfach nur in kürzerer Zeit fertig haben und hatte die Sorge, dass wenn er das anders macht, seine lahme Möhre, das zu langsam
ist. Es war ein Hack, wenn man so möchte.
Genau, es war ein Hack.
Okay.
Ja, und kein Dover.
Mhm.
Muss nicht immer aufgehen, aber da, glaube ich, ist der aufgegangen. Die haben es geschafft.
Mhm.
Mit Reverse Engineering würde ich eher mal Musk nehmen, auch wieder Moral weg. Ne?
Mhm.
Der ja in einer Geschichte, die man sich über ihm erzählt, sagt, die Menschen müssen extraterrestrisch werden. Der nächste Planet, wo das geht, ist der Mars. Also hat von extraterrestrisch rückwärts gerechnet. Dann muss der Mars kommen. Dafür müssen wir eine Weltraumtechnologie haben, um Leute von A nach B zu bringen. Was wären Leute bereit zu zahlen? Maximal 50.000 oder 100.000 Dollar, um von hier zum Mars zu kommen. Aktuell sind die Kosten so und so hoch. Also müssen wir die aktuelle Raumfahrt, damit wir sie weiterentwickeln können und wachsen können, um den Faktor 10 billiger machen.
Mhm.
Also verkürzt jetzt diese.
Ja, klar. Aber ja, sonst auch.
So. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Das hat er auch geschafft, die Kosten für einen Weltraumflug um den Faktor 10 zu verringern. Und das 10 ist ja nicht wenig.
Nee.
Ja, indem er alles selbst gebaut hat, bla 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 bla, und hat das erfüllt. Und dieses Rückwärtsrechnen, das hat er, glaube ich, ein bisschen bekannt gemacht.
Mhm.
Und das kommt aber auch in ganz anderen Denkschulen wie der Anthroposophie, wo man aus dem Futurum herausdenkt. Oder wie du das gesagt hast, ich stelle mir einen Zielvorstand zu, wo ich hin will.
Genau.
Und gucke dann rückwärts, was nötig ist.
Ja.
Ja, was wir ganz oft tun, auch in jetzt Beratungsaspekten, ist, wir setzen uns den Termin.
Mhm.
Ja, also wir sagen, das und das machen wir und wir legen jetzt schon fest, also ich will pitchen, ich habe noch keine Ahnung was, ich weiß noch nicht, was ich dem erzählen will, aber ich buche mir jetzt schon im Termin beim CEO und sage denen, in 3 Wochen will ich dir eine Idee vorstellen. Dann sagt der CEO, alles klar, du hast eine Stunde. Und dann kannst du rückwärts rechnen und sagst, jetzt muss ich in 3 Wochen liefern.
Mhm. Ja, gut, aber so jetzt haben wir es ein bisschen zu trivial, glaube ich, angeboten, sage ich mal. Weil in diesem Rückwärtsdenken ist ja auch so ein bisschen was Mythisches, wenn man so möchte. Also ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Menschen, zumindest in meiner Bubble, die sagen, klar, mache ich jeden Tag. Also ist ja auch Quatsch für jeden Tag, aber wenn ich mal so größere Brocken vor der Hand habe, ich habe Primortem jetzt beispielsweise gesagt, das auch wirklich als Modell zu verstehen.
Ich glaube, das machen ganz viele. Weißt du, wie man das auch nennen kann?
Ja.
Affirmieren.
Mhm.
Ja, ich male mir ein Zukunftsbild aus. Ja. Ja. Ich erzähle mir im Spiegel, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer, ich laufe den Marathon unter 3 Stunden.
Mhm.
So, das ist ja ein ähnliches Zielbild vorstellen, da will ich hin und jetzt muss ich rückwärts rechnen, dann muss ich denn alles tun, um unter 3 Stunden zu laufen.
Mhm.
Dann kann ich den Plan machen. Das ist ein ganz anderer, als wenn ich sage, ich will unter 2 Stunden laufen.
Glaubst du, das machen so viele? Oder ist das jetzt vielleicht so dein Bubble-Ding?
Hardcore meine Bubble, mit Sicherheit, Selbstoptimierung, aber ich nehme schon wahr, dass Selbstentwicklung und Selbstreflexion in unserer Gesellschaft zunehmen. Und ich habe das Gefühl, von Esoterik bis hin zu pragmatisch ist Affirmation und sich ein Zukunftsbild, ein zukunftspositiv aufladen mit einem Zukunftsbild, schon im Mainstream angekommen ist.
Okay, dann können wir das verhältnismäßig, das finde ich gut, dann können wir das, müssen wir da gar nicht so drauf rumkloppen. Herrlich, also schön, das ist auch beruhigend letztlich, weil ich denke, es ist eine sehr wertvolle und sinnstiftende Tätigkeit, wo ich sage, boah, was kann ich vielleicht lassen? Zum Beispiel die 3- bis 5 Jahresplanung, was soll ich nicht lassen? Würde ich sagen, das. Schön. Und dann gehört für mich zu Cut the Middle auch dazu, weil wir sprechen ja darüber, was kann ich mir sparen, weil es sowieso ständig in Bewegung ist und mir ständig zwischen die Finger flitscht, so wie so ein nasser Fisch. Und mit welcher Idee kann ich denn damit umgehen, vielleicht auch dazu aktiv beisteuern, dass mich das gar nicht mehr so dolle stört. Wir hatten nämlich den guten Nassim Taleb schon mal mit drin, mit Skin in the Game.
Ja.
Ist jetzt nicht weiter wichtig für den Kontext, aber Nassim Taleb ist ja auch derjenige, der den Begriff der Antifragilität in die Management-Bubble gepumpt hat, sehr erfolgreich meines Erachtens. Und an irgendeiner Stelle, frag mich nicht mehr wo, sagtest du auch, das ist schon auch wichtig.
Wir brauchen jetzt mal vermutlich für die höhere Definition, was antifragil, was Taleb damit meint.
Also doch noch. Okay.
Ja, ich halt den. Also da wäre ich jetzt eher bei deinem Argument wie mit den Affirmationen. Ich glaube, Taleb haben nicht so viel gelesen. Also ich empfehle das. Wenn ich ein Taleb-Buch empfehle, immer noch, ist es Der Schwarze Schwan.
Ja.
Bevor ich Antifragil empfehle, also das ist eine persönliche Wertung. Ich glaube, das der zentralste Buch, was wirklich riesen Impact, das war auch sein erstes, großes, Schwarze Schwan ist schon, das kann man mehrfach lesen, das ist ein kluges Buch.
Und wir könnten zu unserem Vorhaben sagen, /Buchbesprechungen.
Ja.
Oder genau. Empfehlungen zumindest.
Ja,
also es sind schon viele Buchtitel gefallen, aber auch echt gute Sachen dabei.
Also der hat Antifragil und die Kurzdefinition ist, antifragil ist etwas, das durch Störung stärker wird.
Mhm.
Also er hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, also ich mache das jetzt in einem Satz.
Mhm.
Diese Verkürzung bedeutet, dass man nicht robust ist, also quasi, dass man nicht zerbricht, wenn man Störung empfängt.
Ja.
Und jetzt probiere ich das mal auf die Persönlichkeitsebene, mal als Analogie zu nutzen.
Mhm.
Wenn ich immer glücklich bin und zufrieden, dann gibt es wenig Grund, etwas zu ändern oder etwas Neues zu erfinden oder was zu tun. Und ich weiß auch gar nicht, was Schmerz ist, weil ich ja nur zufrieden bin.
Ja.
Und dann weiß ich irgendwann nicht mehr, dass ich zufrieden bin, weil ich ja gar keinen Schmerz kenne.
Mhm.
So, und wenn solche Menschen, ich kenne zwei persönlich, die waren bis zu ihrem 40. Lebensjahr, schien denen die Sonne aus dem Arsch. Das hat er mir auch immer gesagt. Meine Kindheit top, Berufsausbildung top, ich verdiene Tonnen von Kohle, hab traumhaftes Haus, also die Checkliste war abgehakt. Aber die Buddhisten sagen nicht ohne Grund, das Leben ist Leid. Und als ihn die erste Krise getroffen hat, ist er zerbrochen. Er konnte nicht umgehen, es gibt diesen Begriff noch Resilienz, kann man jetzt alles abgreifen, der konnte das nicht, der war nicht trainiert da drin. Also jetzt könnte man sagen, er ist daran kaputt gegangen, jetzt würde man sagen Resilienz vielleicht als ein Gedanke, ich kann das verarbeiten und recovern. Also ich kann wieder aufstehen, ich bin resilient, also ich bin der Grashalm und nicht der Ast, der bricht, sondern ich biege mich und
richte. Die Weide, nicht die Eiche.
Und genau, und richte mich wieder auf. Und ich glaube, Taleb bringt das, wenn ich ihn richtig verstehe, noch eine Stufe weiter. Er sagt, die Störung macht mich per se stärker.
Weil aufmerksamer, weil sensibler.
Weil ich einfach durch diese Irritation besser werde.
Und
das könnte man jetzt mit der neuen Art von Wirtschaft überlegen und darüber nachdenken. Wie kann ich denn eine Organisation bauen, die durch Irritationen, Störungen von Wettbewerbern, Markttechnologien nicht leidet, sondern sich, ich überspitze das jetzt, glaube ich, mal ganz extrem, sich danach sehnt. Also die das mag, permanent neu irritiert zu werden und neue Störungen zu
finden. Ich würde es auch so ein bisschen als Reality-Check verstehen. Ne? Also das würde so ein bisschen entdramatisieren. Weil Krise suchen, Krise einladen und so, das kann man natürlich auch wieder stellschraubenmäßig machen. Es gibt ja Unternehmen, die sagen, nur wir lassen jetzt mal Dinge oder wir planen Dinge so richtig an die Wand fahren zu lassen, damit sich das mal wieder so, damit wir uns wieder mal spüren und aus diesem Trott rauskommen.
Ja, aber es ist auch schwierig. Ne? Also ich plane bewusst Schaden, ist was anderes.
Mhm.
Das ist ja die Geschichte, die Amazon, dem Bezos ja zugeschrieben wird, der eine Firma gegründet hat, die ein anderes Geschäftsmodell machen sollte und das Amazon kaputt
macht.
Tolle Geschichte, ob die überhaupt so war. Ich probiere mal eine andere Analogie.
Gern.
Die ich mag. Schwimmen und Meer.
Mhm.
Viele Menschen, ich mache wieder mal auf der Persönlichkeitsebene, die können noch nicht mal schwimmen im Leben.
Ja.
Also die paddeln und sind froh, wenn sie die Nase über Wasser haben. Und wenn eine Welle kommt, Irritation, eine große Welle oder was auch immer, dann gehen die unter und haben Panik und schnappen wieder nach Luft, also permanent in Anstrengung überhaupt zu überleben. Dann könnte man sagen, wenn ich jetzt mal in Stufen rede, also was ich nicht so gern tue, könnte man sagen, manche können schwimmen. Also das heißt, die können sich über Wasser halten und wenn das Wasser ruhig ist, können die sich bewegen, kommen nicht in Panik, der Puls fährt runter und sie können gut schwimmen. Kommt eine große Welle, gehen die trotzdem unter. Und dann gibt es die Surfer. Ja, die Welle des Lebens, des Businesses, jetzt wäre ich sehr metaphorisch, reiten können. Die können die Welle nicht kontrollieren, sie können sie nicht steuern, sie suchen trotzdem die größte und die schwierigste Welle und meiden sie nicht, haben keine Angst vor der Welle, sondern suchen sie, fahren nach Portugal und reiten diese brutalen 30-Meter-Dinger runter. Aber sie haben die Fähigkeiten entwickelt, mit den ganzen Überraschungen der Welle umzugehen. Wenn die Welle eben nicht das tut, was man erwartet, wenn eine Überraschung kommt, sind die trainiert, mit Überraschungen gut umzugehen und vielleicht sogar Spaß dran zu haben, einen neuen Hack, einen neuen Weg zu finden, wie man die noch schwierigere Welle reiten kann. Hilft dieser, kann man das so sagen?
Sehr, ich bin gerade sehr inspiriert, weil ich jetzt versucht habe, das auf Organisationsentscheidungen zu übersetzen. Also, weil wir gesagt haben, was unter Antrieb-Fragilität zu verstehen ist, ist ja schon auch eine strukturelle Option. Das würde für mich mit dem Surferbeispiel bedeuten, wenn ich sehe, dass hier zu viel schön Wetter ist, so, ne, aus Gründen. Das Business ist so, da ist jetzt nicht so irre viel los oder ich habe dicke Mauern, müsste ich dann eigentlich eine Art künstliche oder so eine Wellenmaschine, sage ich mal, einen Platz für eine künstliche Wellenmaschine finden, dass die Leute in einer gewissen Regelmäßigkeit immer mal wieder aufs Surfbrett steigen.
Aber das ist eine Simulation. Und da wäre ich kritisch. Ich glaube, die Marktorientierung würde bedeuten, wieder, ich denke da sehr einfach, vielleicht auch zu einfach, entweder zieht mich der Markt und ich lasse die Talente meiner Organisation möglichst dicht an den Markt, dass sie sich mit dem Markt entwickeln, reiben, neue Dinge
ausprobieren. Das wäre der direkte Weg zum Strand sozusagen.
Genau, direkt ran können. Oder, das auch geht, ich habe eine unglaublich starke interne Referenz, der die Organisation vor sich hertreibt.
Okay,
das ist der nervige Unternehmer, der immer wieder mit neuem Scheiß kommt. Und wo die Produktion ächzt und kotzt, weil der sagt, komm jetzt nicht rein, weil du wieder eine neue Idee haben willst, wie du das jetzt noch geiler machen kannst. Dann erzieht der Unternehmer eine interne Referenz seiner Organisation. Und da hat was mit Persönlichkeit des Unternehmers zu tun, hat was aber auch mit, wie gut habe ich die Organisation gebaut, dass Talente möglichst nah an den Markt können.
Okay.
Oder wie sehr lasse ich den Markt ins Unternehmen?
Dann voll verstanden, warum deine erste Reaktion ist, von wegen Problem ist eine Simulation. Ja. Absolut. Das ist eine schöne Rutsche, weil am Ende ist es ja, glaube ich, sehr klar mittlerweile, dass wir jetzt nicht sagen, wie kann ich meine Leute nerven, sondern das ist ein echter Evolutionsauftrag, sage ich jetzt mal, sehr episch. Ne? Wenn ich das verliere, habe ich ein richtig großes Problem. Und das wollen wir nicht. Ich habe mir fürs nächste Mal vorgenommen, der ganz große Call, wie entsteht ein Unternehmen, das auch in 25 Jahren noch existiert? Ich glaube, wir haben hier schon eine schöne Rutsche oder Rampe gebaut dafür, weil am Ende sind wir ja angetreten und haben gesagt, das ist die große Frage.
Ja.
Und manchmal läuft es gut und das läuft durch, aber in einer Zeit, in der wir heute sind und möglicherweise morgen wahrscheinlich, vielleicht auch noch, gilt es, das eventuell etwas bewusster zu betreiben. In diesem Sinne, ich freue mich sehr drauf, was wir da noch rausfinden werden für heute. Vielen Dank, Marcel.
Sehr gerne. Vielen Dank.